Soziale Welt bei Radio Lora München. Immer mittwochs von 17 bis 18 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung der Bildungsredaktion. Ich bin Beate Stölzel und verantwortlich für diese Sendung. Immer stärker meldet sich die Zivilbevölkerung in dieser Corona-Pandemie zu Wort. Das Vertrauen in die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen der gestaltenden PolitikerInnen ist gesunken. Was wir zusätzlich gerade erleben, ist die Entwicklung medizinischer und pharmazeutischer Erkenntnis in Echtzeit. Für die Menschen, die an die Wahrhaftigkeit von wissenschaftlicher Expertise geglaubt hatten, ein heilsamer Schock, der Verunsicherung, aber anschließend auch eine Neuorientierung bewirken kann. Viele Menschen, die von den Auswirkungen der Corona-Pandemie stark betroffen sind, melden sich zu Wort, wollen auch ihre Wahrnehmung zu Gehör bringen. Da geht es nicht in erster Linie um Protest, sondern um das Aufbrechen der schablonenhaften Wahrnehmung der gestaltenden PolitikerInnen. Wir wollen mitgestalten. Strategien in Schulen und Universitäten während der Corona-Pandemie und darüber hinaus ist das Thema der nächsten Stunde. Meine GesprächspartnerInnen sind zwei Mitglieder des Ende 2020 neu gewählten Vorstandes der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern, kurz GEW Bayern, eine Wahl, die die Verjüngung des Vorstandes deutlich machte. Martina Borgendale, erste Vorsitzende und Lehrerin an einer Ganztagsrealschule in Nürnberg und für die Bayerischen Hochschulen Christiane Fuchs. Sie hat während ihres Studiums in Regensburg eine GEW-Hochschulgruppe gegründet, deren Mitglied sie bis heute ist, sich auch über die eigene Hochschule hinaus für die Interessen der Studierenden eingesetzt. Seit dem Ende ihres Studiums arbeitet sie als wissenschaftliche Referentin für Bildungspolitik und ist in der GEW für gewerkschaftliche Bildungsarbeit zuständig. Für die Schülerinnenseite Alexander Löhr. Er steht kurz vor seinem Abitur, engagiert sich im Vorstand der Münchner Stadtschülerinnenvertretung, um auch deren Interessen nicht nur in der Corona-Pandemie Gehör zu verschaffen. Vor dem ersten Interview Musik. Von der Ukulelen-Kombo aus Graz, die vor langer Zeit, als es auch in München noch Live-Konzerte gab, in der Glockenbach-Werkstatt gespielt haben. Jetzt Martina Borgendale im Gespräch. Zum besseren Verständnis, MEBIS heißt die durch Nichtfunktionieren stark in Verruf gekommene Lernplattform für Schulen, zur Verfügung gestellt vom Bayerischen Kultusministerium. Welche Ziele haben Sie sich für die nächsten Jahre, schon sicher bedingt durch die Pandemie, aber auch über die Pandemie hinaus, für die GEW Bayern vorgenommen?
Ja, also grundsätzlich möchte ich schon an das anknüpfen, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Da war ich ja natürlich auch dran beteiligt. Unser allererstes Ziel, das ist schon einmal die Kolleginnen und Kollegen in den Schulen, in den pädagogischen Einrichtungen, in den Hochschulen zu vertreten, einfach dafür zu sorgen, dass sie eine gute Arbeitssituation haben, dass auch der Gesundheitsschutz in ihren Arbeitsstätten eingehalten wird. Das sieht man jetzt gerade in der Pandemie, dass das ein ganz großes Thema ist. Dazu, glaube ich, können wir als GEW noch präsenter werden in der Öffentlichkeit. Das ist uns während Corona immer besser gelungen. Das möchte ich auf jeden Fall noch ausbauen. Ich denke, man kann auch noch mehr Informationen für die Mitglieder und für die Betriebsrätinnen vor Ort zur Verfügung stellen und da einfach noch ein bisschen intensiver, sage ich mal, in die Breite gehen. Was dann im besten Fall natürlich dazu führt, dass die Mitglieder zufriedener sind und dass wir hoffentlich auch viele neue Mitglieder gewinnen.
Da gab es ja auch jede Menge Einsprüche, einschließlich des Versuchs einer Klage vor dem Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof. Genau, hatten wir Widerspruch eingelegt. Wir hatten ja auf die Einhaltung der Regeln des RKI, also Abstandsregelungen, so in den Schulen geklagt. Vor allem auch bei über 100 sollten die Schulen ja geschlossen werden. Das hat man sehr lange ignoriert, diesen Fakt, der momentan. Es ist ja einigermaßen so, dass über 100 sehr wenige SchülerInnen in die Schulen gehen. Da sind wir dann auch mit unserem Einspruch eben leider krachend gescheitert. Was natürlich gut und schlecht ist, auf der einen Seite haben wir schon recht, haben die Mitglieder das Gefühl oder auch die Öffentlichkeit das passiert was. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch härter, wenn man nicht erfolgreich ist.
Ich habe mal mit Johannes Schiller ein Interview geführt und da sind wir drauf gekommen, dass im Prinzip ja die Bundesländer, die ja für die Bildung an Schulen verantwortlich sind, die Schulpflicht ausgesetzt haben. Es kann ja niemand kontrollieren, ob irgendjemand vorm PC sitzt während des Unterrichts.
Also in Bayern war das im ersten Lockdown schon noch sehr stark so, dass wir eben gemerkt haben, dass das Unterrichtskonzept war nicht so stark wie in der Schule, sondern da war das alles noch etwas offener. Wir haben ja auch als Lehrerinnen und Lehrer gelernt, damit umzugehen. Und das heißt, es war dann schon vielfach so, dass man halt Arbeitsblätter, Aufgaben geschickt hat oder auch Videos, aber das so, die Verteilung am Tag war noch sehr frei. Ja, und da haben wir eben gemerkt, dass natürlich viele SchülerInnen dann früher erstmal sehr lange geschlafen haben, ja, oder die Tagesstruktur hat gefehlt, die halt gerade für Kinder und Jugendliche auch so wichtig ist. Wir haben aber dann die Schulen schon darauf reagiert. Es gab dann irgendwann ein kurzes ministerielles Schreiben, wo es eben auch hieß, es soll doch die Lehrkraft der ersten Stunde, soll also am 8. Anwesenheitskontrolle machen. Und seitdem hat man da viel mehr drauf geachtet, dass die Kinder wirklich schon um 8 auch tatsächlich am Rechner saßen. Und dann auch natürlich die Schülerinnen und Schüler, die dann nicht da waren, dass die Schulen die auch nochmal extra bearbeitet haben, dass man die im schlimmsten Fall dann tatsächlich halt reinbestellt hat, ja, oder dann nochmal einen Laptop zur Verfügung gestellt hat. Also ich glaube, das konnte man schon einfangen, dieses Problem dann nach und nach. Aber daraus ergeben sich natürlich auch wieder Probleme, ja. Also gerade an Ganztagesschulen ist natürlich so ein Schultag von 8 bis 4, den man dann in der Schule selber mühsam rhythmisiert, sage ich mal, ja, mit anderen Angeboten dazwischen und Anspannung und Entspannung, das ist natürlich dann am Computer schwierig, ja. Das war ein bisschen der Preis aus meiner Sicht.
Also ich habe nur mitgekriegt, einen Bericht von einer Schülerin, dass sie sich beklagt hat, sie muss halt morgens um 8 Uhr sich melden, ihr Unterricht fängt aber erst um 10 an. Solche Fälle treten ja dann auch auf.
Ich spreche jetzt mal aus meinem Nähkästchen, weil ich war ja bis vor kurzem, bis ich Landesvorsitzende wurde, noch 3,5 Tage in der Woche an der Realschule in Nürnberg tätig. Jetzt ist es mittlerweile nur noch ein Tag, aber dadurch kriege ich auch immer noch ganz gut mit, was in den Schulen passiert. Also mein Eindruck, das ist, dass gerade an den Realschulen und Gymnasien, dass da in der Regel Sternunterricht nach Stundenplan gehalten wurde. Die hatten ganz normal ihre Viertelstundenpause am Vormittag, dann hatten sie das nächste Fach anschließend. Also ich weiß von vielen Schularten, dass das tatsächlich so durchgezogen wurde. Ich habe aber auch, wie Sie schon mal gehört, dass es aber auch Schulen gab, die das etwas anders interpretiert haben. Natürlich weiß man immer nicht so genau, was dahinter steckt, ja, ob die Schülerin dann vielleicht eine Projektarbeitsaufgabe hatte, die sie in der Zeit erledigen soll, wenn man gesagt hat, okay, man begrüßt die, dann weiß man, die sind am Arbeiten, das ist ja mal schön, was der Kleine zumindest macht. Ja.
Ja.
Ich weiß eben vielfach, dass das der Unterricht tatsächlich im Stundenplan stattgefunden hat. Ich nehme an, dass es vielleicht so ein Rhythmisierungsversuch war, dass man gesagt hat, man macht jetzt mal eine Morgenrunde und dann macht man eine Arbeitsphase.
Also ich denke auch die Strategie, dass morgens um 8 angefangen wird, finde ich zumindest eine, die trägt, selbst wenn vielleicht die ersten 2 Stunden Sport sind, die ja dann einfach nicht stattfinden, nehme ich mal an. Und wir kommen gleich zum nächsten Thema, was da heißt Strategien in der Pandemie. Was ist Lehrkräften alles eingefallen, um diese Art von Unterricht in der Pandemie einigermaßen verlässlich für SchülerInnen und auch Eltern durchführen zu können?
Sehr, sehr viel eingefallen, ja. Von Anfang an waren die wirklich alle sehr tatkräftig. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich vielfach auch nochmal digital ausgestattet. An fast allen Schulen in Bayern gab es ja zum Anfang der Pandemie und das hat sich bis jetzt übrigens wenig geändert. Keine Dienstgeräte für die Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt, also viele mussten sich erstmal digital ausstatten, ja, haben sich dann nochmal eine Dokumentenkamera zum Beispiel gekauft, ja, oder einen neuen Laptop, um da eben gut ausgestattet zu sein und haben dann sehr schnell losgelegt, auf sich selber Fahrt zu bilden, ja, durch Videos im Internet, durch Lehrer in den Plattformen und haben sich überlegt, wie kann ich so einen Online-Unterricht didaktisch gestalten. Weil was man nicht vergessen darf, sicherlich sind wir sehr gut ausgebildet worden für den Unterricht, den wir vor Ort leisten sollen, ja. Aber die Digitalisierung in den Schulen in Bayern, die hat ja noch nicht so richtig begonnen. Da war relativ wenig da, auf das man hätte aufbauen können. Ja. Das heißt, man musste eigentlich, um das gut zu machen und den Anspruch hatten, die allermeisten, ja, war eben, dass man sich sehr genau da einarbeiten musste, ja, wie kann ich jetzt mit diesen Online-Tools meinen Unterricht so gestalten, dass das für die Schüler trotzdem, dass es spannend wird, dass sie mal eine Arbeitsphase dazwischen haben, dass man einfach was Schönes auch dabei ist, ja. Diese ganzen Sachen, die man normalerweise tut im Präsenzunterricht, die gehen halt oft nicht.
Es gab ja auch bis vor der Pandemie relativ wenig Fortbildung für digital gestützten Unterricht. Das hat sich wohl ein bisschen geändert, wenn ich da an den Verlautbarungen des Kultusministers glauben kann. Wie unterstützt fühlen Sie sich denn in Ihren Bemühungen vom Bayerischen Kultusministerium in Bezug auf die Digitalisierung, die ja jetzt einfach nötig ist?
Ja, also ich will jetzt nicht wieder nur diese Liebesgeschichte breitreten, ja. Aber es braucht natürlich schon ein paar Sachen, die auch vorhanden sein müssen, um einen guten Online-Unterricht durchzuführen. Und das Microsoft Teams, das wird durchaus geschätzt von den Kolleginnen und Kollegen da draußen, auch wenn es da von unserer Seite Datenschutzbedenken gibt, die bis dato nicht wegzuwischen sind, ja. Aber es ist sicherlich ein sehr gut funktionierendes Tool, ja, mit dem man gut arbeiten kann für eine Online-Videokonferenz. Aber dass es halt kein Tool gibt, das jetzt Nebis ersetzen würde, das einfach zuverlässig läuft, ja, das ist schon eine Sache, glaube ich, die bei den meisten Lehrkräften im Land auf großes Unverständnis stößt, ja, weil wir leben ja jetzt seit einem Jahr in dieser Pandemiesituation und man möchte meinen, ja, es hätte möglich sein müssen, da in der Zwischenzeit doch was anderes aufzusetzen, was besser funktioniert und was einfach auch die Last der vielen Schülerinnen und Schüler, die gerade darauf zugreifen müssen, besser tragen kann. Das andere, was Sie ansprechen, sind die Fortbildungen. Da hat es schon sicherlich mehr Angebote gegeben als vor der Pandemie. Ich glaube aber trotzdem, dass da noch Luft nach oben ist. Ja. Und ich sage immer gerne, also ich glaube, wenn man die Digitalisierung an den Schulen ernst gemeint hätte, hätte man schon von vor einigen Jahren jeder Lehrkraft oder am besten schon in der Ausbildung ein Tablet in die Hand drücken müssen und hätte sagen müssen, ja, daran werdet ihr mit ausgebildet. Und das ist halt überhaupt nicht passiert und natürlich, jetzt fängt das so langsam an, aber das ist immer noch so, dass es wirklich sehr, sehr stark auf dem eigenen Engagement der Lehrerinnen und Lehrer basiert, wie fit die da sind für einen guten Distanzunterricht.
Ja.
Und das finde ich ein bisschen schade. Also ich glaube, das hat man wirklich tatsächlich verschlafen, das in den letzten Jahren in die LehrerInnen-Ausbildung zu implementieren, dass das eben auch ein Unterricht ist, den man anders gestalten muss, für den es andere didaktische Regeln gibt. Was ich so mitbekomme, ist, dass in der ReferendarInnen-Ausbildung, dass sich da noch nicht so viel verändert hat. Und die Frage ist ja auch wieder die Seminarlehrerinnen und Seminarlehrer, wie fit sind die da schon? Da muss ich jetzt ehrlich sagen, da bin ich jetzt keine Expertin, aber was ich so mitbekomme, ist die Referendarinnenausbildung in Sachen digitaler Unterricht nicht weit entfernt von dem, was ich vor mittlerweile 15 Jahren genießen durfte. Ja.
Okay.
Ja, wie Sie sagen, ich finde, man müsste noch früher damit anfangen. Die Lehramtsstudentinnen haben ja sogar schon an den Universitäten ein paar Stunden Didaktikunterricht. Ich denke, sogar da könnte man schon anfangen, digitale Unterrichtsmodelle vorzustellen. Was halt für uns als GEW wichtig ist, dass sie natürlich auch nicht jetzt irgendwie als das neue Allheilmittel präsentiert werden. Wir glauben, dass analoge Unterrichtsformen und digitale Unterrichtsformen, dass sie beide ihre Berechtigung haben und dass man halt die LehrerInnen pädagogisch und didaktisch schulen muss, dass sie quasi dann eigenverantwortlich entscheiden können, wann auch was das Richtige ist für die Schülerinnen und Schüler.
Ja, und da gibt's ja dann auch Konzepte, also Konzepte, die vorgestellt werden, die diskutiert werden können und dann auf Tauglichkeit überprüft werden können.
Ja, also tatsächlich ist mein Eindruck, dass es da noch relativ wenig wissenschaftliche Studien auch dazu gibt.
Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen. Erich Kästner.
Lora München sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Und weiter in der Sendung, wir wollen mitgestalten. Strategien in der Corona-Pandemie und darüber hinaus. Ein Gespräch mit der ersten Vorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern, Martina Borgendell. Ja, und jetzt würde ich gerne mal auf die Schülerinnenseite gehen. Da kommt dann natürlich auch die Hardware dazu. WLAN zu Hause oder vielleicht nur ein Smartphone, das alles kann ja dafür sorgen, dass es schwieriger für Kinder und Jugendliche wird, am Unterricht teilzunehmen.
Also das war ein Thema, was mich total bewegt hat und auch teilweise immer noch tut, auch wenn ich den Eindruck habe, dass es jetzt langsam etwas besser wird. Ich kannte auch etliche Schülerinnen und Schüler, die tatsächlich mit dem Smartphone ihren Online-Unterricht bestritten haben. Und also das waren wirklich keine Einzelfälle, das war auch an verschiedenen Schularten der Fall. Dass man eine gewisse Vorlaufzeit braucht, klar, aber dass man es nicht schaffen, nach einem halben Jahr Pandemie allen Schülerinnen und Schülern ein Arbeitsgerät zur Verfügung zu stellen. Weil ich finde, wenn es daran scheitert, bin ich ein Armutszeugnis, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch mal politisch ein bisschen versucht, da nachzufragen, woran hakt es, weil mir das am Anfang noch nicht ganz klar war, aber es scheint wirklich das Problem zu sein, dass da zwar Geld vom Freistaat auch zur Verfügung gestellt wurde, um diese SchülerInnen-Geräte anzuschaffen, dass die Kommunen die aber nur sehr zögerlich auch abrufen. Ob das jetzt damit zusammenhängt, dass man da vielleicht was drauflegen muss oder dass die Kommunen auch administrativ überfordert sind, das kann ich wiederum nicht genau beurteilen. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn man das plötzlich als Kommune irgendwie 3000 SchülerInnen-Geräte anschafft, die müssen ja auch administrativ irgendwie bearbeitet werden, die müssen aufgepasst werden. Also da hängt schon ganz schön viel Arbeit dran und vielleicht erklärt das auch, warum das so zögerlich ging. Aber ich glaube immer, dass das Arbeitsgerät ist eine Grundlage. Und auch in der Schule ist es ja selbstverständlich, dass jede Schülerin in der Klasse ein Mathematikbuch bekommt. Das muss da sein. Wie gesagt, ich höre es jetzt immer weniger, weil ich schon den Eindruck habe, dass auch noch Geräte nachtröpfeln. Aber ich glaube, dadurch ist viel kaputt gegangen, weil natürlich dadurch benachteiligte Kinder und Jugendliche noch weiter benachteiligt wurden. Das wäre aus meiner Sicht eine Sache gewesen, die hätte man doch noch relativ einfach lösen können.
Ja, wobei ich denke mir, die Wartung der Geräte kann dann auch ein Problem sein.
Sie haben völlig recht. Also das muss man ehrlich sagen, das System ist nicht darauf abgestellt gewesen, dass jede Schülerin ein Gerät hat. Da sind die Strukturen gar nicht da. Und ich glaube, das wäre jetzt für uns, um aus der Pandemie zu lernen, ich finde auch egal, ob es im Hinblick auf eine neue mögliche Pandemie oder auf normalen Schulalltag. Also ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass es selbstverständlich ist, dass die SchülerInnen als Lernmittel nicht nur ihre Bücher bekommen, sondern dass sie auch ein digitales Endgerät bekommen und daran auch die Strukturen da sind, wie sie sagen, dass wenn das kaputt ist, dass es eine Hotline gibt, dass ich ein Ersatzgerät bekomme. Die können ja auch nicht dann irgendwie eine Woche drauf warten, ja, ob dann vielleicht das Gerät mal repariert wird. Und ich glaube, diese Struktur, die müssen wir dringend, müssen wir die erschaffen.
Ja, genau. Das bedeutet mehr Geld in die Bildung. Jetzt waren wir bei der Digitalisierung. Und der zweite Punkt, der durch die Pandemie sehr stark zum Vorschein gekommen ist, ist der Arbeitsschutz. Gibt es da so Forderungen, dass der Arbeitsschutz den Belastungsgrenzen der Lehrkräfte angepasst werden muss?
Ja, auf jeden Fall. Also das eine, was Sie ansprechen, ist natürlich völlig richtig. Das ist die Lernbelastung. Das andere ist auch die CO2-Konzentration in den Klassenzimmern. Das ist in Studien vor Jahren immer wieder schon angeprangert worden. Das hat man aber nie so richtig ernst genommen. Ja, was natürlich auch dazu kommt, dass es in ganz Bayern nur, ich glaube, es waren 2 Stellen von Betriebsärztinnen und 2 Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Also nein, wir sind nicht schlecht um eine halbe Stelle, aber es ist auf jeden Fall für die ganzen bayerischen Lehrkräfte, sieht man sofort, es ist total wenig. Man versucht da zwar jetzt gerade mehr zu installieren, aber das ist auch wieder was, das sehr, sehr zögerlich geht. Und wir meinen, also es müsste auf jeden Fall in der Zukunft möglich sein, dass es Betriebsärztinnen und Betriebsärzte gibt, die auch wirklich für eine Schule dann zuständig sind, wo auch die Lehrkräfte wissen, sie können sich da hinwenden. Dass es Fachkräfte für Arbeitssicherheit gibt, die wirklich AnsprechpartnerInnen für die jeweiligen Schulen sind. Und ich glaube, dann könnte man an den Schulen auch eine ganz andere Umsetzung bei der Arbeitssicherheit erreichen. Aber so wie es momentan ist, ja auch in der Pandemie, dass Lehrkräfte oder teilweise ja sogar Eltern zu Pandemiebeauftragten gemacht worden sind, das kann man sich an anderen Orten in der Arbeitswelt schon nur schwerlich vorstellen. Also ein Thema, was man vielleicht noch aufgreifen könnte für nach der Pandemie, das habe ich jetzt auch vielfach gesagt, ist halt diese generellen Luftreinigungsgeräte in den Schulen zu installieren, ne? Weil es ist ja ein offenes Geheimnis unter Lehrerinnen und Lehrern, dass man gerade in den ersten Dienstjahren eigentlich im Winter mehr oder weniger ständig krank ist. Ich meine, jetzt haben wir irgendwie alle gelernt, wie man Ansteckungen vermeidet, und ich denke auch, dass wir es in Zukunft vielleicht nicht immer vermeiden können, dass das erkältete Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen. Nichtsdestotrotz kann man mich da anstecken, und ich sehe also den Wert von so guten Lüftungssystemen, ja, mit denen man auch bei geschlossenen Fenstern einen Luftaustausch herstellen kann, würde ich also jetzt nicht nur im Sinne von Corona sehen, sondern das würde vielleicht auch ein bisschen die Erkältungskrankheitenwellen in den Schulen eindämmen.
Jetzt komme ich zum aktuellen Thema, zu AstraZeneca. Wissen Sie, ob da auch bayerische Lehrkräfte mit geimpft wurden?
Ja, auf jeden Fall. Das, was mir rückgemeldet worden ist, dass in so gut wie allen Fällen die ErzieherInnen und Grund- und Förderschullehrkräfte mit AstraZeneca geimpft worden sind. Was mir jetzt aber zurückgemeldet worden ist, sind es halt kleine Teile des Kollegiums. Es war jetzt auch nicht so, dass die älteren Lehrkräfte wieder zuerst geimpft worden wären. Also das ging wirklich nach dem Zufallsprinzip, scheint es uns. Also ich habe niemanden gehört unter den Lehrkräften, der nicht mit AstraZeneca geimpft worden ist. Aber jetzt lassen Sie sich offen lassen. Vielleicht gab es solche Fälle, aber die scheinen auf jeden Fall sehr selten zu sein. Also was mir jetzt gerade noch zum Thema AstraZeneca noch einfällt, ist jetzt natürlich mit der Impfempfehlung für Menschen über 60, dass jetzt natürlich schon die Frage aufploppt, auf die ich aber auch noch keine Antwort habe, wie es denn jetzt aussieht weiter mit der Impfpriorisierung der Lehrerinnen und Lehrer. Und also nicht nur für alle Lehrkräfte im Präsenzunterricht, so wie wir das eigentlich fordern, sondern auch für die bereits schon zugesagt wurde, ja, ob jetzt nachdem AstraZeneca dann wegfällt momentan oder nicht empfohlen wird für Personen unter 60, ob denn da jetzt weiter vorgezogen geimpft wird für diesen Personenkreis. Diese Frage stellt sich mir gerade, aber da habe ich leider auch noch keine Antwort dazu. Die Hoffnung, dass bis Ende April die Lehrkräfte und ErzieherInnen, für die es angekündigt wurde, geimpft sind, das habe ich auch Bedenken gerade, muss ich ganz ehrlich sagen.
Vor dem Gespräch mit Alexander Löhr von der Münchner Stadtschülerinnenvertretung auch wieder ein Telefoninterview mit der entsprechenden schlechteren akustischen Qualität, Musik. Diesmal von Stefan Juster alias Jung an Tagen, einem jungen Wiener Soundkünstler, Unterm Himmel hin. Thank you.
Wir sind eine Interessenvertretung, welche 2008 gegründet wurde, auch wenn Stadtratsbeschluss wird, vertreten die Interessen der Schülerinnen und Schüler der Stadt München gegenüber der Kommunalpolitik und auch nach außen hin und sind auch an internen Gesprächen mit dabei, bei der Gestaltung unserer Stadt oftmals, stehen auch in den Dialog mit Kommunalpolitikern, mit dem Oberbürgermeister oder auch deren Oppositionsparteien. Und dafür sind wir Stadtschülerinnen da als Sprachrohr der Schülerinnen und Schüler unserer Stadt.
Genau, das heißt, Sie sind beratend tätig, nehme ich das richtig wahr?
Ja, in gewisser Weise schon. Natürlich kommentieren wir auch und debattieren wir auch über Themen, die unsere Stadt treffen und auch gerade was Schule angeht natürlich, sind wir auch gerade gerne dabei mit Zielstellung und treten dann in Austausch und versuchen noch Verbesserungen für Schülerinnen und Schüler zum Beispiel anzubringen, voranzutreiben. Nur weil wir in der Pandemie leben, steht das Schülervertretungsleben zu nicht still. Neben der Corona-Bewältigung und der Meinungsvertretung hinsichtlich Corona-Thematiken sind wir natürlich auch mit dabei, uns online zu vernetzen, über andere Themen zu unterhalten und in Austausch zu treten. Das ist uns auch ganz wichtig und wie gesagt, ja, online ist mir das Motto, das Gebot der Zeit.
Wenn Sie das letzte Jahr das so ein bisschen Revue passieren lassen, welche Anforderungen an Sie als Vertreter der Schülerschaft sind dazugekommen?
Es sind verschiedene Thematiken dazugekommen. Normalerweise wollten wir das Schulleben generell besser machen. Seit über einem Jahr bezieht sich unsere Schülervertretungsarbeit nur noch auf die Thematik Corona. Wie geht es den Schülerinnen und Schülern? Wie läuft es an den Schulen? Und man muss flexibler sein. Es kommen neue Informationen. Binnen 10 Minuten muss man informiert sein, um die Fragen der Schülersprecher zu beantworten zu können. Man muss deutlich mehr auf Takt sein tatsächlich, weil einfach das Geschehen sich schneller vorantreibt. Und früher konnte man auch mal abwarten. Mittlerweile muss man sehr stark auf Takt sein und auch wirklich aufgrund der aktuellen Sondersituation, dass wir auch für Fragen und Sorgen zur Verfügung stehen. Und es wurde zeitintensiver natürlich dadurch. Das heißt, ich muss abends mir mehr Zeit investieren, die Fragen, die Wünsche zu beantworten, weil es einfach schon viele sind. Viele Nachrichten, die mit Sorgen, Wünschen, Fragen, die ich alle beantworten möchte, die an mich herangetragen werden. Also es ist deutlich zeitintensiver geworden. Aber dafür natürlich habe ich weniger Präsenztermine, das heißt, ich reise weniger rum und vor allem muss ich nicht mehr von Termin A zu Termin B fahren, sondern ich kann ja zu Hause bleiben und das von hier aus alles machen. Es hat Vor- und Nachteile. Es hat weniger Präsenztermine, dafür längere Arbeitszeit, sage ich mal. Es hat sich schon einen Wandel gegeben tatsächlich.
Welche Sorgen kamen denn am meisten vor? Können Sie so ein bisschen erzählen, was Schülerinnen so umgetrieben hat in diesem letzten Jahr?
Ja, natürlich. Also vor allem natürlich, wie geht es in der Schule weiter? Das geht los von, wie sieht es in den Abschlussprüfungen aus? Wann darf ich wieder in die Schule? Andere waren psychisch sehr an der Grenze, die auch irgendwas schreiben wollten, wie es ihnen geht, damit sie auch meine Meinung haben, welche Maßnahmen richtig sind im Moment. Ja, es ist eine Mischung aus, wie gesagt, dieser Angst vor dem Virus, aus der Angst zu vereinsamen, die ist da, die habe ich persönlich auch viel von Leuten mitbekommen, dass es die wirklich gibt. Das ist so die Thematik und vor allem, wie fair bleibt Schule und wie kann ich das, was sich an Lücken aufgebaut haben durch den natürlich Distanzunterricht, wie kann ich das wieder lösen, wie kann ich das wieder den Rückstand minimieren? Das sind schon Fragen, die oder Wünsche und Anregungen, die da oft oder auch Sorgen sind, die da sehr oft genannt wurden.
Ja, also es ist ein großes Thema. Die Politikerinnen sind sich nicht einig, wie da gehandelt werden soll. Dass Lücken entstanden sind, ist ja ganz klar. Gibt es von Ihnen, von Ihrer Seite einen Vorschlag?
Also das Wichtige ist ja Fairness. Man muss schon fair bleiben und es ist sinnvoll, als Staat, als Regierung Nachhilfeprojekte aufzusetzen. Aber man muss schon bitte differenzieren. Es braucht einen Zweiklang, sage ich mal, aus Anpassung des Lehrplans aufgrund der Pandemie und auf Anpassung der Schülerinnen und Schüler auf den angepassten Lehrplan. Gerade die, die sehr viel hängen geblieben sind, die sehr viel Rückstand haben, die müssen unter die Arme gegriffen werden. Was der Staat aber machen kann, sind die Lehrpläne anpassen. Damit haben wir gemeinsam Konsens und da unterstützt der Staat den Nachhilfelehrern und korrigiert den Lehrplan nach, dass man eine faire Schule wieder vorfinden kann.
Ja, aber sind Sie da schon auf Verständnis gestoßen bei Herrn Piazzolo, dass eben die Lehrpläne entschlackt werden müssen?
Verständnis möchte ich es nicht nennen, aber er hat es mittlerweile immer ins Bekenntnis genommen und die Diskussion ist natürlich auch noch nicht beendet.
Ja, genau. Und unter Fairness verstehe ich dann auch die Fairness der Prüfung und da sind Sie jetzt dann auch mal direkt betroffen. War denn im letzten Jahr das Abi so gefühlt leichter als die Jahre davor?
Im Jahr 2020, ich möchte nicht sagen leichter, das war es mit Sicherheit auch nicht. Man muss auch bedenken, dass letztlich Abiturienten das mit Sicherheit nicht einfach hatten. Dennoch haben sie 3 von 4 Halbjahren in einem Präsenzunterricht verbringen können. 3 von 4 Halbjahren in Präsenz arbeiten können, wo man sich anschauen muss, dass die letztlich Abiturienten, die Abiturienten alle in der Abschlussprüfung sind, von den letzten 2 Schuljahren, also von 4 Halbjahren, 3 mit einem Lockdown, bzw. mit Corona verbracht haben. Ich glaube, das ist ein kleiner Unterschied, ob die nur 1/4 ihrer Oberstufenzeit mit Corona verbringen oder 3/4 davon. Das muss man auch mal so sehen.
Sie haben natürlich wie viele andere vermehrt dieses Online-Schooling genossen. Gab es irgendwelche Vorteile, wo Sie gesagt haben, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, selbstständig vorm Computer zu sitzen und zu lernen?
Klar. Es gibt eine gewisse Flexibilität, absolut. Nicht dieses stupide Frontalunterricht lernen, es hat auch Vorteile. Gerade in manchen Fächern ist es auch gar nicht mal so schlecht. Und ich glaube, Schülerinnen und Schüler lernen mit Medien, mit neuen digitalen Medien umzugehen. Das lernen sie jetzt. Und man muss auch überlegen, was kann man denn mitnehmen aus der Pandemie? Was haben wir während der Pandemie gelernt, was man auch später in den Alltag mitnehmen kann? Es hat nicht nur Nachteile, um Gottes Willen. Und ich denke auch, es ist wichtig, auch nach der Pandemie mit digitalem Lernen gut zu arbeiten. Das heißt natürlich nicht nur Distanzunterricht, um Gottes Willen, sondern auch einfach mal viel präsenter, auch die eine oder andere Stunde vielleicht mal mit Distanzunterricht. Die Digitalisierung, die ging langsam voran und das stimmt auch richtig. Die Schulen müssen mit WLAN ausgestattet werden. Viele Schulen sind auch schon mit WLAN ausgestattet. In der Landeshauptstadt München sind es ja fast die meisten mittlerweile. Das ist richtig wichtig und bietet eine Grundlage für digitales Lernen.
Inwieweit haben Sie sich jetzt während dieser Corona-Zeit von Ihren Lehrkräften unterstützt gefühlt?
Die Lehrerinnen und Lehrer, wir haben sich bemüht, sie waren ansprechbar. Natürlich konnte nicht jeder Lehrer aufgrund seines persönlichen Empfindens die Qualität von Unterricht bieten, die er sonst bietet. Das ist, glaube ich, eine rein menschliche Sache. Aber natürlich gibt es auch schwarze Schafe, die gar nichts gemacht haben. Aber die meisten waren schon da und versucht, den Schülerinnen und Schülern was beizubringen.
Ja, gut, da hatten Sie natürlich wahrscheinlich einen guten Stand dadurch, dass Sie mehr oder weniger erstmal vor Abitur und dann Abiturklasse waren. Jetzt gehen wir mal zu den anderen, die so ein bisschen eben nicht eine Abschlussklasse sind. Da haben Sie schon angesprochen, dass sich viele vereinzelt fühlen, also alleingelassen fühlen. Auch ich kann mir vorstellen, in dem Augenblick, wo sie von ihren Eltern nicht unterstützt werden können, ne, und dann so alleine vorm Laptop sitzen und mit dem, was da dargeboten wird, überhaupt nichts anfangen können. Welche Möglichkeiten, das aufzufangen, gab es denn?
Naja, es gab vereinzelt inwiefern das stattgefunden hat, kann ich nicht beurteilen. Auch schon Aufholung, Sonderkurse, Aufholjagden. Gerade die Schülerinnen und Schüler, die sehr lange daheim waren, 7., 8., 9., 10. Klasse, die brauchen noch Unterstützung. Die werden das nicht ohne Hilfe schaffen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und da muss man wirklich darauf achten, dass man die nicht verloren geht.
Ja, und da gibt es halt den Vorschlag, dass man das Schuljahr verlängern sollte. Und was halten Sie davon?
Ich persönlich finde es nicht zielführend, die Pandemie auf irgendeine Schülerinnen und Schüler auszutragen, die mein Schuljahr verlängert, direkt oder ähnliches. Man muss faire Anpassungen bringen. Natürlich ist es wichtig, auch aufzuholen, aber es muss aber fair bleiben. Und es macht keinen Sinn, Schülerinnen und Schüler länger in die Schule zu schicken, weil wir eine Pandemie haben, auf Kosten der Schülerinnen und Schüler das auszutragen. Halte ich für nicht zielführend.
Welche Probleme gab es denn sonst noch?
Wieder psychischen Aspekt, es gab den lerninhaltlichen Aspekt, der natürlich auch sehr groß war. Und diese Mischung, wie das so was Jugendliche sehr stark belastet wird. Man kann nicht rausgehen, man ist viel daheim und das ist einfach schwierig. Und man kann auch, wenn man sich überlegt, 5. Klässler, die haben ihre Mitschülerinnen und Mitschüler kaum gesehen bis jetzt. Die waren so viel weg und ich glaube, das stellt auch soziale Probleme dar. Soziale Fähigkeiten, soziale Kompetenzen könnte das kosten. Und das ist einfach auch ein Problem, was ich sehe in der Zukunft. Mit der persönlichen Kontakt, der Austausch verloren und auch das Gemeinschaftsgefühl.
Ja, und mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt dann aus der Schule raus? Also sind die jetzt
ich habe es geschafft, glaube ich, primär. Und einem, wahrscheinlich zufriedenen Gefühl, dass ich mein Abitur habe. Aber natürlich auch mit einem, es war nicht leicht, es ist hart und nicht alles ist fair in der Schule.
Ja, Jan, das ist nie alles fair an der Schule. Was hat Corona anders gemacht? Was hat Corona an Ihrer Wahrnehmung von Schule verändert?
Corona hat dieses Spektrum von guten, mittleren, schlechten Schülern komplett aufgesprengt. Es gibt eine Schere, entweder sind sie komplett verloren oder sie kommen mit dem Online-Unterricht klar, mit dem damaligen Distanzunterricht. Es gibt keine mittleren Schüler mehr, es gibt diesen Mittelweg nicht mehr, diese Diversität in dieser Hinsicht, dass eine Klasse aus guten, mittleren und schlechten Schülern besteht, das ist schon verloren gegangen und das ist einfach eine Folge des Homeschoolings. Und da ist natürlich auch wieder schön, dass man wieder Präsenzunterricht anbieten kann, natürlich. Und ich hoffe, das legt sich auch wieder nach der Pandemie, dass man wieder eine bunte Vielfalt an leistungsstarken, leistungsschwachen, mittleren Schülern hat. Aber auch natürlich an Persönlichkeiten, Gottes Willen. Aber man darf die Persönlichkeiten nicht vergessen. Schule ist mehr als eine Leistung. Schule ist eine Schulfamilie, wie Sie vorhin schon ansprachen. Schule ist eine Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft muss man wieder herstellen. Was wichtig ist, Schülerinnen und Schüler sind nicht junge, unerfahrene Leute. Natürlich mangelt es an Lebenserfahrung. Das heißt aber nicht, dass es ihnen an Ideen mangelt, an Konzepten mangelt oder an teilweise an inhaltlichen Sachen mangelt. Die Schülerinnen und Schüler, wir gehören ernst genommen, die Schülerinnen und Schüler, wir haben eine Meinung, eine Stimme und nur gemeinsam kann man dieses Problem der Pandemie, das Problem des Leistungsrückständen und Ähnlichem lösen. Basierend auf Dialog zwischen Lehrer, Schüler und Ministerien, sonst funktioniert das Ganze nicht. Aber man muss auch mal so sehen, prozentual gesehen, sind wir Schülerinnen und Schüler ja auch schließlich die meisten an den Schulen.
Das stimmt. Haben Sie denn das Gefühl, dass Ihre Bedenken vom Kultusminister ernst genommen werden?
Es kommt darauf an, welche Bedenken. Die Bedenken, die man hören möchte, die werden ernst genommen, die anderen nicht.
Wer möchte, dass neben Staats- und Kommerzfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München bestehen bleibt, muss heute etwas dafür tun und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.lora924.de, www.lora924.de. Freiheit hat ihren Preis.
Sie hören gerade eine Sendung der Bildungsredaktion mit dem Thema »Wir wollen mitgestalten. Strategien in Schulen und Universitäten während der Corona-Pandemie und darüber hinaus.« Weiter geht's in dieser Sendung zuerst mit Musik. Buraka Som Sinistra heißt die Band aus den Vororten von Lissabon, deren Song wir als nächstes hören. »Sound of Conduro«. Conduro, ein Musikstil und gleichzeitig ein Tanz.
Oh, Yes, the market bro. We about to draw.
DJ Snowblood.
Away.
Meine dritte und letzte Gesprächspartnerin, Christiane Fuchs, geht auf die Situation an den bayerischen Hochschulen ein. Die Belange der Studierenden kamen im öffentlichen Diskurs fast nicht vor. Die Mitbestimmungsmöglichkeiten an den Unis sind in etwa die gleichen wie die der Schülerinnen an bayerischen Schulen. Demokratische Teilhabe sieht anders aus. Wie nehmen Sie denn die Einschränkungen, weil das nicht mehr in Präsenz oder fast nicht mehr in Präsenz gelehrt werden kann?
Ich glaube, dass es vor allem eine große Belastung ist für die Studierenden. Also ich selbst studiere zwar jetzt nicht mehr, aber was ich noch mitbekomme aus meinem Bekanntenkreis, ist einfach jetzt, dadurch, dass es jetzt schon das dritte Semester nur digital stattfindet, von einzelnen Laborpraktika mal abziehen, da fehlt einfach der Austausch für viele. Und ganz schlimm ist es natürlich für diejenigen, die jetzt im Wintersemester oder vielleicht auch im letzten Sommersemester ein Studium neu aufgenommen haben, vielleicht auch neu sind in der Stadt und die im Grunde null sozialen Austausch haben vor Ort.
Ja, da fehlt nicht nur das abends mal in der Kneipe sitzen und ein Bier trinken, sondern auch dieser fachliche Austausch.
Ja, also zum einen das, ich meine, man kann in Online-Seminaren natürlich auch diskutieren, aber ich glaube, es ist dann doch was anderes, wenn man irgendwie gemeinsam in einem Raum sitzt, vielleicht auch nach dem Seminar dann noch irgendwie weiter diskutiert auf dem Campus. Und das fällt einfach komplett weg. Und was, glaube ich, für viele schon auch nochmal schwieriger macht, wenn alles digital stattfindet, ist es, glaube ich, braucht man oftmals so, muss sich selbst stärker motivieren, sich dann wirklich hinzusetzen, um den Laptop aufzuklappen. Manche wohnen dann vielleicht auch in Gegenden, wo das Internet relativ schlecht ist. Auch das macht es nicht einfacher.
Ja, zumindest ist es schwerer. Ich meine, im Prinzip könnten ja Arbeitsgruppen auch online sich organisieren.
Also man muss die Person ja auch erstmal kennen. Also wenn ich neu bin an dem Campus, dann ist es einfach, wenn ich nach dem Seminar mal jemanden anspreche und sage, möchten wir nicht eine Lerngruppe bilden miteinander. Aber wenn ich dann irgendwie anonym vor meinem Bildschirm sitze, ist, glaube ich, die Hürde einfach größer.
Also viele ziehen dann gar nicht mehr in den Ort, an dem die Hochschule ist, sondern bleiben zu Hause wohnen und studieren praktisch von zu Hause aus online.
Ja, es ist, glaube ich, für viele auch einfach ein Kostenfaktor. Es ist deutlich günstiger. Ich meine, die Mieten in den Unistädten sind ja wirklich durch die Decke gegangen die letzten Jahre. Zugleich fallen natürlich eben gerade auch Studijobs weg. Und also wenn ich sowieso ein Semester habe, wo ich nur einmal dann am Ende für die Prüfungen an die Uni fahren muss, wenn überhaupt, dann glaube ich, macht es wenig Sinn, sich dann über solches Budget immer noch.
Ja. Und Studieren ist ja immer auch so ein bisschen so ein Abnabeln vom Elternhaus, wenn die Menschen woanders hinziehen. Das fällt ja auch weg.
Ja, das stimmt. Oder manche sind ja zum Teil wieder zurückgezogen. Also auch sowas habe ich schon gehört, dass Personen einfach, die bereits vor Ort waren in ihren Unistädten, die dann einfach oftmals auch aus Kostengründen wieder zu den Eltern gezogen sind. Das stimmt schon, ja.
Ja, also die Selbstständigkeit wird schwieriger auf jeden Fall. Wie ist es denn mit diesen Präsenzprüfungen? Also fühlen die sich dann gut vorbereitet oder sagen sie, ja, wir werden jetzt da irgendwie ins kalte Wasser geschmissen und haben eigentlich keine gleichwertige Lehre, aber wir müssen jetzt dasselbe an Prüfungen abliefern?
Ich glaube, dass das wirklich ein Problem ist. Das hat man über Weihnachten eigentlich gesehen, wo die Bibliotheken dann auch, ich glaube, über 4 Wochen zu waren. Letztes Jahr waren sie auch über 2 Monate zu. Und wenn man einerseits für den Zugang zu Literatur im Grunde aussetzt, oder der nur sehr schwierig möglich ist, und auf der anderen Seite sollen sich Personen auf Prüfungen vorbereiten, in einer ja allgemein sehr schwierigen Situation. Also da kommt ja noch vieles dazu, ne? Also viele haben vielleicht auch noch Betreuungsverpflichtungen nebenbei oder wohnen jetzt irgendwie zu Hause bei den Eltern und das ist alles ganz schwierig und zugleich soll man in Prüfungen reingehen. fand es sehr gut und finde es immer noch sehr gut, dass man einerseits in Bayern ja die Anrechnung auf die Regelstudienzeit jetzt aufgesetzt hat bei den Prüfungen, aber ich trage schutznehmend mit Sorge, dass man jetzt an einigen Standorten immer noch Grenzprüfungen abhält. Im Infektionsgeschehen, glaube ich, einfach nicht vertretbar.
Die Alternative wäre ja Online-Prüfung. Das würde bedeuten, andere Fragestellung. Aber halten Sie denn Online-Prüfungen für sinnvoll?
Ja, kommt, glaube ich, ganz darauf an, würde ich sagen, wie man es halt ausgestaltet. Natürlich, glaube ich, gibt es sinnvollere und weniger sinnvollere Formen, weil wir ja auch irgendwie jetzt mit Prüfungen oft mal konfrontiert sind, wo man einfach nur Wissen auswendig lernt und dann hinklatscht. Und das ist ja eigentlich auch nicht das, was man in einem Studium lernen sollte. Das ist dann, glaube ich, kann man da vieles Gutes machen im Bereich der Online-Prüfungen. Und ich würde es auch eher als Impuls nehmen, mal zu überdenken, zeitgemäß Prüfungsformen an Unis jetzt noch sind. Oder wenn man Hausarbeiten schreibt, und da muss ich ja auch nicht vor Ort im Raum sitzen mit 100 Leuten. Insofern glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich dafür plädieren, dass man eigentlich jetzt Prüfungen halt nur online wird, abhält.
Andere Fragestellungen bedeuten ja automatisch, dass ich einen anderen Blick auf das Lernen habe, auf das, was ich gerne von den Studierenden im Endeffekt abprüfen würde. Und das scheint mir doch im Augenblick immer noch eher so ein bisschen, was weiß dieser Mensch, was hat er auswendig gelernt?
Also ich würde sagen, es hat ja zum Teil schon geklappt. Also ich meine, wir haben jetzt erst ein Jahr Lernprozess eigentlich hinter uns, was das angeht. Und es ist ja nicht so, dass jetzt nur noch Präsenzprüfungen stattfinden würden. Es gibt ja, und es waren vielerorts digitale Prüfungen statt. Oder es gab halt Stadtklausuren, man hat den Aufsatz abgeben. Und ich glaube, da ist das Bild sehr gemischt. Also mein Eindruck ist schon, dass einige Lernende sehr engagiert sind und vielleicht auch die Jahre davor sich schon überlegt haben, was wollen wir denn eigentlich mit diesen Prüfungen und was ist da zeitgemäß und worum geht uns da eigentlich? Und diejenigen, glaube ich, sind da jetzt auch besser reingestartet in diese Umstellung. Aber ja, ich gebe Ihnen insofern recht, ich glaube, der Lernprozess, der da anschließen muss, ist eine große Frage, brauchen wir diese zum Teil sehr veralteten Prüfungsformen wirklich noch? Da haben wir da schon noch einen Weg vor uns.
Inwieweit werden denn die Bedürfnisse der Studierenden bei diesen Fragen gehört? Sind Sie beratend tätig? Gibt es da von Seiten des Hochschulgesetzes irgendwelche Gremien, wo Sie Ihre Forderungen einbringen können?
Also auf Landesebene würde ich sagen, werden Sie eher schwach gehört. Also es gibt eine Studierendenvertretung auf Landesebene, die sich schon auch stark macht, jetzt auch Öffentlichkeitsarbeit macht während der Pandemie. Aber es gibt jetzt kein festes Beratungsgremium. Es gibt dann einzelne Unis, wo es Corona-Krisenstäbe gab, wo manchmal die Studierendenvertretung mit drin saß, manchmal auch nicht. Das ist sehr unterschiedlich. Aber allgemein habe ich das Gefühl, geht die studentische Perspektive unter. Und weil es nicht nur in Bayern, sondern auch auf Bundesebene geht, auch die Hochschulperspektive komplett unter. Wir sprechen wahnsinnig viel über Schulen, aber wir sprechen eigentlich überhaupt nicht über die Hochschulen. Ja, ich sehe schon auch, dass natürlich Schulen auch erstmal primär behandelt und darüber spricht, weil man die öffnet, einfach weil man es dann mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat. Und bei Studierenden haben wir Erwachsene, die können sich zumindest stärker selbst organisieren im Lernen. Den Punkt sehe ich schon, aber was ich schon bitter finde, ist, dass, also allein wenn man sich den Stufenplan von Anfang März anguckt, da kommen die Theater vor, da kommt die Außengastronomie vor, das ist auch alles wichtig, aber die Hochschulen werden dann nicht mal benannt.
Ja, zum Beispiel.
Genau, und das ist so mein Eindruck, so man hat an den Unis lange abgewartet, die Studierenden, aber auch die Hochschulrektorenkonferenz hatten, ich glaube, in den ersten Monaten der Pandemie hat man sich das selbst stark zurückgenommen. Und jetzt kommt man an den Punkt, wo man einfach seit über einem Jahr diese Situation festhängt und die Hochschulen weiterhin kaum gehört werden oder einfach nicht darüber nachgedacht werden, wie gestaltet man denn das kommende Semester weiter, was wären denn erste Öffnungsperspektiven und so weiter und so fort. Oder was wäre eine Teststrategie für eine Hochschule zum Beispiel?
Ja, genau. Und da fällt auch dieses Soziale total runter. Also dieses studentische Miteinander, was ja zum Leben an der Uni mit dazugehört in so einer Übergangsphase. Also haben Sie ja richtig gesagt, die jetzt neu an die Hochschule kommen, die befinden sich im luftleeren Raum, so würde ich das jetzt mal beschreiben.
Nur mal als Beispiel, wenn Sie letztes Sommersemester ein Masterstudium angefangen haben, das dauert meistens 4 Semester, davon sind jetzt schon mal 3 Semester rein digital. Also natürlich hat man irgendwo einen Wissenserwerb und man hat am Ende einen Studienabschluss, aber was fehlt, ist dieses Lernen miteinander. Also auch so der Aspekt Persönlichkeitsbildung hängt da ja mit dran. Und das, glaube ich, sind so Dinge, die kann man natürlich auch schlecht dann nachholen. Ne?
Ja, und auch dieser persönliche Kontakt zu den Lehrenden, wenn man nachher gemeinsam rausgeht, mal so zwischendurch eine Frage stellen, nicht im geschlossenen Raum, sondern eben einfach so im Vorübergehen.
Ja.
Ja. Was sind denn da die Forderungen?
Ja, es ist schwierig jetzt zu fordern. Ich würde zum jetzigen Zeitpunkt des Infektionsgeschehens kann man meines Erachtens nicht fordern, dass man bitte im Sommersemester die Hochschulen wieder aufmacht. Also das sehe ich gerade leider einfach nicht. Es war, glaube ich, letzten Herbst nochmal eine andere Situation. Aber ich glaube, was trotzdem wichtig wäre, ist, dass es mal einfach eine Perspektive gibt oder meinetwegen auch eine Form von Stufenplan, unter welchen Voraussetzungen man denn langsam wieder irgendwann zurückkehren kann in den Betriebsbetrieb. Weil ich glaube, es wird ja auch nicht von heute auf morgen kommen. Es wird nicht den Tag X geben, wo man einfach wieder alles aufmacht und es wird so schrittweise herantraffend sein. Und da fände ich es halt wichtig, jetzt darüber nachzudenken und nicht erst dann, wenn es soweit ist. Und ich glaube aber auch, also was ich auch sehr schwierig fand, ist so im letzten Jahr, dass mein Eindruck war, man gibt die Verantwortung nach unten durch. Also, ja, also Hochschulbereich ist Ländersache, aber auch die einzelnen Länderregierungen haben einfach dann die Verantwortung darüber, unter welchen Bedingungen werden Hygienekonzepte ausgearbeitet und so weiter, an die einzelnen Hochschulen ausgelagert. Und das finde ich eigentlich nicht gut. Ich glaube, da bräuchte ich wirklich als Länderebene mal ein paar Vorgaben einerseits, aber auch so Leitlinien. Viel man überfordert für die einzelnen Personen dann auch vor Ort, auch wenn man dann irgendwie das an die Lehrenden die Entscheidung weitergibt, ab wann sie jetzt wirklich wieder Präsenzveranstaltungen machen und wann nicht. Da würde ich mir einfach mehr Unterstützung vom Gesetzgeber wünschen.
Was nehmen Sie denn so von unterschiedlichen Hochschulen wahr? Also gibt es da große Differenzen, also in den bayerischen Hochschulen?
Das ist natürlich ein Stück weit schwierig beantworten für mich, weil ich vor allem so meine Uni noch wahrnehme vor Ort und den Rest natürlich dann wirklich nur aus Empfehlungen oder auch aus Presseberichten sehe. Ich habe schon, aber schon das Gefühl, es gibt nochmal an unterschiedlichen Unis Unterschiede, wie gut man jetzt kommuniziert. Also in meiner Uni hat es ein geschlagenes Jahr gedauert, dass mal eine Rundmail an alle Studierenden gab mit Infos zum Umgang mit Corona vor Ort. Andere Unis waren da von Beginn an deutlich stärker dabei. Und ich glaube, gerade die Frage der Präsenzprüfungen ist an einigen Unis deutlich umstrittener als an anderen. Da jetzt wirklich so eine Gesamtschau abgeben, ist schwierig. Ist auch deshalb schwierig, weil der auch als Gewerkschaft ja nicht wirklich mit den Personen vor Ort in Kontakt kommen können, wenn einfach nichts vor Ort stattfindet. Ja, einen Punkt vielleicht noch, aber das betrifft dann wieder eher die Bundesebene. Ich sehe einfach das Finanzierungsproblem von Studierenden immer noch nicht geklärt. Also diese Nothilfe, die es da gab oder die es immer noch gibt, ist einfach nicht ausreichend. Ja. Und also, was bisher noch einigermaßen in Ordnung ist, also die Studienabbruchzahlen sind zum Glück aktuell nicht nach oben gegangen. Damit habe ich tatsächlich gerechnet, so während des letzten Sommersemesters sind noch stabil. Aber da muss man auch mal die nächsten Semester abgucken.
Also es geht ja auch immer um die Frage, was lernen wir aus dieser Corona-Krise? Eins haben wir ja schon angesprochen, dass eben Prüfungen anders strukturiert werden. Gibt es noch was anderes?
Was möglicherweise schon einen positiven Schub jetzt gab, ist, dass man von heute auf morgen auf digitale Lehre umstellen musste. Ja, also ich hatte das ja in meinem Studium, das war noch vor Corona, gab es auch schon vereinzelt Online-Vorlesungen und ich fand das immer sehr angenehm einfach. Vor allem, weil man sich es auch nochmal anhören kann. Also ich kann an einer bestimmten Stelle stoppen und nochmal zurückgehen, wenn ich was nicht verstanden habe. Ich bin auch einfach flexibler. Ich kann das alles von der Prüfung mir nochmal angucken. Oder ich kann auch einfach sagen, ich habe unter der Woche jetzt nicht so viel Zeit, weil ich irgendwie noch nebenbei arbeiten muss und mache das am Wochenende dann. Insofern finde ich das erstmal keinen schlechten Schritt, wenn man sagt, man hat künftig auch mehr Online-Vorlesungen. Ich glaube, es braucht halt den klugen Mix. Wir brauchen weiterhin Präsenzformate an den Unis. Aber ich glaube, man kann deutlich mehr nochmal zusätzlich oder parallel dazu auch online stattfinden lassen. Es gibt ja, glaube ich, auch verschiedene Lerntypen. Ne? Also manche werden auch weiterhin viel lieber auch in Vorlesungen in den Fenster reingehen und andere sagen, auch so eine einbahnstarken Kommunikation, wie es Vorlesungen dann manchmal doch sind, gucke ich mir lieber online an. Und ich glaube, wir werden da vielfältiger und das ist auch gut so.
Und sind die Unis auch besser ausgestattet worden?
Ja, die haben, glaube ich, stellenweise schon irgendwie nochmal zusätzlich finanzielle Zuschüsse auch bekommen, aber ich würde sagen, es reicht nicht. Und die sind seit Jahren eigentlich in der Grundfinanzierung unterfinanziert und da muss auch die nächsten Jahre noch deutlich mehr an Geldern einfach auch in den Ausbau der digitalen Infrastruktur reingepackt werden. Jetzt vielleicht nur ein Satz den Lehrenden, weil wir jetzt natürlich viel auf die Studierenden geguckt haben, aber ich glaube, vieles gilt natürlich auch für die Beschäftigten gerade. Das ist zum einen die Unsicherheit. Zum anderen, glaube ich, weiß nicht, ob es jetzt auch noch so krass ist, aber gerade letztes Jahr kann man das beobachten, dass man natürlich eine massive Arbeitskraft auch einfach umzustellen. Von dem ersten geplanten Sommersemester in ein digitales Sommersemester innerhalb vier Wochen umzustellen.
Was hätten Sie sich an Unterstützung gedacht?
Also wir haben ja die Situation, dass sehr viele wissenschaftliche Mitarbeiterinnen befristet beschäftigt sind. Also über 90% haben wir da im wissenschaftlichen Mittelbau und oftmals mit sehr kurzen Verträgen auch nur beschäftigt sind. Man hat jetzt gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass man diese Verträge verlängert über die normale Befristungsdauer hinweg. Und es ist erstmal gut. Also es ist eine Möglichkeit, aber es ist keine gesetzliche Pflicht. Und ich glaube, man hätte hier einfach einen Automatismus einbauen müssen, dass man sagt, all diese befristeten Verträge, die werden jetzt einfach automatisch um ein Jahr verlängert.
Okay.
Und da müsste man natürlich auch entsprechend Gelder zur Verfügung stellen, das ist mir schon klar.
Die befristeten Verträge für alle Lehrenden des akademischen Mittelbaus der Unis um ein Jahr zu verlängern, sicher eine berechtigte Forderung. Das war's. Aufgezeigt wurden zum wiederholten Male die durch die Corona-Pandemie aufgetretenen Schwächen in Schule, aber auch in Universitäten, in der Digitalisierung, im Gesundheitsschutz. Aber auch die Frage, wie verändert sich Bildung und damit auch die Prüfungsformate in Schule und Hochschule in einer Gesellschaft mit zunehmender Präsenz digitaler Medien, ist erst im Ansatz beantwortet. Ich verabschiede mich für heute, sage Tschüss bis zum nächsten Mal.